D-Radio Wissen. Update.
We are not facing an increasing trend. We are really facing a quantum leap.
Es ist kein steigender Trend mehr, es ist ein Quantensprung, aber ein negativer. So beschreibt UNO-Flüchtlingskommissar Antonio Guterres die neuen Zahlen, die er heute zum Weltflüchtlingstag vorgelegt hat. Mehr als 51 Millionen Menschen weltweit sind auf der Flucht. Das sind 6 Millionen mehr als vor einem Jahr und so viele wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Lage der Flüchtlinge in der Welt ist deshalb auch unser Top-Thema im Update. Ich bin Matthias Wurms und im Gegensatz zu vielen Flüchtlingen an vielen Orten der Welt sind hier alle willkommen.
Update.
Der UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge war sichtlich deprimiert, als er erklären musste, warum die Zahl der Flüchtlinge so stark gestiegen ist. Die Weltgemeinschaft, so Antonio Guterres, sei kaum noch in der Lage, Konflikte zu verhindern oder schnell auf sie zu reagieren.
What this demonstrates is that the international community has today a very limited capacity to prevent conflicts and to be able to find a timely solution for them.
Entsprechend lang ist Guterres' Liste der Länder, in denen und aus denen Hunderttausende, ja Millionen vertrieben wurden. Somalia, Zentralafrikanische Republik, Nigeria, Ukraine, Irak, Syrien. Die alten Konflikte bleiben ungelöst und es kommen immer neue hinzu.
A multiplication of new crises and at the same time old crises seem never to die.
Deutschland und seine Bürger bekommen davon nicht allzu viel mit. Das liegt vor allem daran, dass die meisten der 51 Millionen Flüchtlinge, nämlich 33 Millionen, im eigenen Land auf der Flucht sind. Viele weitere schaffen es nur bis in die Nachbarstaaten. So hat der kleine Libanon schon mehr als 1 Million Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen und Deutschland erst 10.000. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller warb deshalb heute im RBB dafür, ein wenig vom eigenen Reichtum abzugeben.
20% der Menschheit, wir die Reichen in Deutschland, Europa, Amerika, wir haben 80% des Wohlstandes und davon müssen wir ein kleines Stück abgeben. In Zahlen heißt das für Entwicklung 0,7% ist das Ziel des Bruttosozialproduktes. Wenn wir nur diese Zielmarke einhalten würden, dann könnten wir Wesentliches in der Verhinderung solcher dramatischen Bürgerkriege und Vertreibungsszenarien gemeinsam bewältigen.
Zurzeit geht der Trend eher zur Abschottung, und zwar nicht nur in Europa. Doch es gibt auch positive Beispiele. In Kenia, nahe der Grenze zum Bürgerkriegsland Somalia, existiert seit 23 Jahren das Flüchtlingslager Dadaab. Inzwischen ist es das größte Flüchtlingslager der Welt. 355.000 Menschen leben dort. Zehntausende von ihnen wurden schon dort geboren und haben trotzdem die Hoffnung nicht aufgegeben. Hoffnung auf eine Rückkehr in die Heimat und auf eine Ausbildung, die es ihnen ermöglicht, eine Zukunft außerhalb des Lagers aufzubauen. Silja Ostermann arbeitet in Dadaab für das UNO-Flüchtlingshilfswerk. Sie ist begeistert von der positiven Einstellung der Bewohner und vor allem von der ausdauernden Hilfe der Kenianer in der kleinen Stadt Dadaab, in der es inzwischen sogar eine Universität gibt.
Kenia ist das Land, das am meisten Flüchtlinge in Afrika aufgenommen hat. Und Flüchtlinge über 23 Jahre aufzunehmen, die die Einwohnerzahl Dadaabs weit übersteigen, das ist schon ein bewundernswerter Schritt von der kenianischen Bevölkerung hier.
Um mehr solcher Geschichten zu erzählen, hat das UNO-Flüchtlingshilfswerk eine eigene Social-Media-Seite gestartet. Unter stories.unhcr.org sollen Flüchtlinge ein Gesicht bekommen. Das ist das Motto des diesjährigen Flüchtlingsberichts.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Die neuen Flüchtlingszahlen sorgen im Netz für Betroffenheit. Iga von Schuh kommentiert auf Facebook: und kein Ende abzusehen. Und der Australier Thomas Devlin schreibt auf der Seite des UNO-Flüchtlingswerks: es tut mir weh, so etwas zu lesen. Jeder hat es verdient, sich sicher zu fühlen. Seehub fordert auf tagesschau.de, dass auch die Bundesregierung mehr für Flüchtlinge tut. Die kürzliche Innenministerkonferenz hat beschlossen, von den 2,5 Millionen syrischen Flüchtlingen 10.000 aufzunehmen. Im Übrigen haben wir keine bessere Antwort, als die Bedingungen so schlecht zu gestalten, dass sich nur ja nicht so viele Flüchtlinge zu uns verirren. Die meisten Flüchtlinge gibt es in den arabischen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens. Einige Nutzer machen sich Gedanken über den Grund. Fabian May schreibt: ich behaupte jetzt mal, die Religion ist der größte Feind in unserer Welt. Blutspender antwortet: der größte Feind in unserer Welt ist die Perspektivlosigkeit. Es wird dann oft nach einfachen Antworten und Lösungen gesucht. Diese bieten gerne Religionen an, aber auch Sekten und radikale Gruppierungen, rechts wie links. HAQH findet: Das ist die typische Sichtweise des verdummten Westens. In Wahrheit herrscht ein Feldzug gegen den Islam und den Mitgliedern dieser Religion. Die Flüchtlinge flüchten zumeist wegen den Besatzern. Das sind nun mal die mächtigsten, USA, Russland, Deutschland, allesamt nicht-islamische Länder. Vielen zeigen die gestiegenen Flüchtlingszahlen aber auch ihr eigenes Glück. Katja Rudolph twittert: Zum Wochenende vor Augen, wie gut wir es haben.
Was sonst noch wichtig war.
Russland hat seine Truppen an der Grenze zur Ukraine verstärkt und dies gegen Kritik der NATO verteidigt. Aus dem Kreml hieß es, der Westen habe selbst gefordert, dass die Grenze sicherer wird. Europa und die USA verlangen, dass Russland Waffenlieferungen an die pro-russischen Separatisten im Osten der Ukraine verhindert. Die ukrainische Armee meldete heute Morgen, dass sie die ukrainische Seite der Grenze wieder unter ihre Kontrolle gebracht habe. Zuvor hatte es in der Ostukraine heftige Kämpfe zwischen Separatisten und ukrainischen Soldaten gegeben. Nach Angaben der Armee wurden etwa 300 Separatisten getötet. Auch die prorussischen Milizen geben zu, dass sie große Verluste hatten. Milizenführer Igor Grinlin erzählt, die ukrainische Armee sei mit schweren Waffen vorgerückt.
Wir haben große Verluste, auch weil der Gegner mehr als 100 Panzer im Einsatz hat und mit Granatwerfern und Artillerie vorgeht. Die erste Attacke haben wir beantwortet und einen Panzer erobert. Aber 15 bis 20 Panzern standzuhalten, ist schwer.
Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko wollte heute einen Friedensplan für sein Land vorstellen. Offenbar gibt es aber noch Streit um Details. Einem Fernsehbericht zufolge will er den prorussischen Kämpfern eine Feuerpause anbieten. Alle, die ihre Waffen abgeben und keine schweren Verbrechen begangen haben, sollen ohne Strafe davonkommen. Außerdem sollen die Provinzen in der Ostukraine mit vielen russischstämmigen Bürgern mehr Eigenständigkeit erhalten. Im Irak hat einer der wichtigsten schiitischen Prediger dazu aufgerufen, gegen die sunnitischen ISIS-Extremisten zu kämpfen. Großayatollah Ali Sistani sagte, jeder müsse gegen ISIS vorgehen, egal zu welcher Konfession er gehöre. Außerdem forderte Sistani eine neue irakische Regierung. Die alte tue zu wenig gegen sunnitische Extremisten. Der Großayatollah meldet sich nur selten zu Wort. Er hat aber bei den Schiiten im Irak großen Einfluss. Viele Beobachter fürchten inzwischen, dass der Konflikt im Irak zu einem Glaubenskrieg wird zwischen den sunnitischen ISIS-Kämpfern und der schiitisch dominierten Regierung unter Ministerpräsident Nouri al-Maliki. Die Ebola-Epidemie in Westafrika ist nach Einschätzung von Ärzte ohne Grenzen außer Kontrolle. Der zuständige Einsatzleiter rief Regierungen und internationale Organisationen auf, zusätzliche Experten zu schicken und mehr für die Aufklärung zu tun. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind in Guinea, Sierra Leone und Liberia seit März mehr als 330 Menschen an dem Ebola-Virus gestorben.
Was noch wichtig wird.
Morgen ist der kalendarische Sommeranfang und in Berlin hoffen Schwule und Lesben auf schönes Wetter. Sie treffen sich zwischen Kudamm und Siegessäule zur Christopher Street Day Parade. Hunderttausende Teilnehmer und Zuschauer werden erwartet und das Motto lautet diesmal: We want it all. Wir wollen alles. Überall auf der Welt tauchen Wissenschaftler am Samstag kleine Fläschchen ins Wasser. Am Ocean Sampling Day nehmen rund 100 Forscherteams Meeresproben, um die Mikroorganismen darin zu bestimmen. Das Ergebnis wird der größte marine Datensatz werden, der je an einem einzigen Tag erhoben wurde. Die Wissenschaftler weisen darauf hin, dass 80% des Lebens auf der Erde in den Meeren zu finden ist, aber nur 5% der Ozeane bisher erforscht wurden. Meeresforscher Dennis Funk glaubt, dass dieser Tag die Meeresforschung von Grund auf verändern wird.
Now we have the chance to shed light into this black box with a global scientific event which will change the way how we do marine research.
Und schließlich ist morgen Abend wieder Schlanz. Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft in Fortaleza auf Ghana. Und die Afrikaner brauchen dringend einen Sieg. Vor allem Fanshop-Besitzer Erwin aus der Hauptstadt Accra.
Vor unserem ersten Gruppenspiel gegen die USA haben die Leute noch alles gekauft. Aber dann haben wir verloren und seitdem kauft niemand mehr. Die Menschen haben Angst, dass der Kauf einer Fahne Unglück bringt. Also müssen wir wohl erst Deutschland besiegen, damit ich wieder Kunden bekomme.
Für die Deutschen wiederum könnte ein weiterer Erfolg schon den Einzug ins Achtelfinale bedeuten. Ob der Dortmunder Verteidiger Mats Hummels nach seiner Verletzung spielen kann, ist immer noch fraglich. Für ihn könnte Shkodran Mustafi in die Mannschaft kommen.
Und sonst in der Welt?
Die chilenische Regierung will ein umstrittenes Antiterrorgesetz nicht mehr bei sozialen Protesten der Mapuche-Indianer anwenden. Das teilte die UNO-Botschafterin von Chile mit. In Chile kommt es bei Protesten und Straßenblockaden der Ureinwohner immer wieder zu Zusammenstößen mit der Polizei.
Mithilfe des Antiterrorgesetzes können zum Beispiel Protestler ohne Begründung verhaftet werden. Außerdem werden Verfahren vor Militärgerichten zugelassen und anonyme Zeugenaussagen. Ein Vertreter der Mapuche sagte, das Gesetz kriminalisiere die Proteste der Indigenen. Die Mapuche sind die Ureinwohner im Süden von Chile und Argentinien. Schätzungsweise 600.000 Angehörige des indigenen Volkes leben noch im Süden Chiles, 100.000 weitere in der Hauptstadt Santiago. Die Mapuche zählen zum ärmsten und am wenigsten gebildeten Teil der Bevölkerung. Sie fordern vor allem traditionelle Territorien zurück und dass sie Minderheitenrechte bekommen. Mehr als 200.000 Menschen haben in Hongkong eine Online-Petition für eine vollständige Demokratie unterschrieben. Und das innerhalb der ersten Stunden. Das Online-Referendum hatte schon im Vorfeld für Aufsehen gesorgt, weil Chinas kommunistische Partei davor gewarnt hatte, es zu unterzeichnen. Es soll noch bis Ende Juni laufen. Hongkong hatte zwar weitgehende Autonomie zugesichert bekommen, als der Stadtstaat 1997 von Großbritannien an China zurückfiel. Aber in den letzten Jahren nahmen die staatlichen Kontrollen Chinas wieder zu und die Freiheiten Hongkongs ab. 2017 soll es in Hongkong eine erste demokratische Stadtratswahl geben. China entschied jedoch, dass die Bürger Hongkongs keine Kandidaten vorschlagen dürfen. Stattdessen entscheidet eine von Peking eingesetzte Kommission darüber, wer kandidieren darf. Kritikern zufolge schließt das alle oppositionellen Kandidaten von der Wahl aus. In Los Angeles darf man wieder in Autos und Wohnmobilen übernachten. Ein US-Bundesgericht hob ein 31 Jahre altes Verbot auf. Als Begründung hieß es, das Gesetz sei zweideutig und zu vage formuliert und deshalb verfassungswidrig. Gegen das Gesetz geklagt hatten Bürger, die unter anderem verhaftet worden waren, weil sie lange Zeit im Auto saßen, um sich vor dem Regen zu schützen oder um im Auto zu essen. Vor allem ging es bei dem Gerichtsstreit aber um Obdachlose, die in Autos wohnten, weil es das Letzte war, das ihnen geblieben war. Die Anwältin der Kläger nannte die Entscheidung deshalb einen wichtigen Erfolg für Obdachlose in Los Angeles.
Wissensnachrichten.
Der Sommer macht zwar gerade Pause, wir müssen aber trotzdem mal übers Sonnenbaden reden. Das ist eigentlich ziemlich ungesund, das wissen wir eigentlich alle. Schließlich sind UV-Strahlen hauptverantwortlich für Hautkrebs. Trotzdem machen wir das immer wieder und sehr gerne. Wissenschaftler aus den USA haben jetzt herausgefunden, warum. Die Sonne macht uns nämlich süchtig. Wie das passiert, ist heute Thema in unseren Wissensnachrichten gewesen. Anne Tepper, du hast dich damit beschäftigt. Was genau sagen die Wissenschaftler denn?
Ja, in ihrer Studie steht, dass die Sonne dafür sorgt, dass im Körper Endorphine entstehen, also Glückshormone. Und die wirken genauso wie zum Beispiel Heroin und Morphium. Sie lindern Schmerzen und machen abhängig. Im Prinzip war das schon bekannt, aber die Forscher haben herausgefunden, dass die UV-Strahlung den Endorphinspiegel nicht nur in der Haut steigen lässt, sondern auch im Blut.
Und wie haben Sie das entdeckt?
An Mäusen. Und zwar haben sie für die sozusagen 6 Wochen lang die Sonne scheinen lassen. Also wunderschön. Mit so viel UV-Strahlung, wie sie ein hellhäutiger Mensch vertragen würde, der täglich so 20, 30 Minuten in der Sonne liegt. Und schon nach der ersten Woche hatten die Mäuse viel mehr Glückshormone im Blut als normal und waren außerdem auch nicht mehr so empfindlich bei Schmerzen. Zur Kontrolle haben die Wissenschaftler den Mäusen dann ein Medikament gegeben, um die Wirkung der Endorphine zu blockieren. Und darauf reagierten die Tiere dann wie Junkies auf Entzug mit Zittern und Zähneklappern, weil sie sich schon so an das dauernde Sonnenlicht gewöhnt hatten. Dass die Natur diesen Mechanismus so eingerichtet hat, erklären sich die Wissenschaftler damit, dass Sonne eben auch gesund ist, zum Beispiel für unsere Knochen.
Ja. Von der Sonne geht's zurück auf die Erde und gleich wieder ins All. In der Atacama-Wüste in Chile ist der Startschuss für den Bau eines neuen riesigen Weltraumteleskops gefallen. Das European Extremely Large Telescope. Ein großer Name, Anne, für ein großes Teleskop.
Oh ja, der Spiegel, mit dem dann die Bilder aufgefangen werden, wird 15 Mal so groß wie jetzige Teleskope ihn haben. Und in 10 Jahren soll es fertig sein und dann wollen die Forscher auf die Suche gehen nach Außerirdischen.
Okay. Wie geht das?
Die Forscher wollen damit Planeten erforschen, die nicht in unserem Sonnensystem liegen und dort vielleicht Hinweise finden eben auf außerirdisches Leben. Ein Sprecher der Europäischen Südsternwarte, das ist der Bauherr, hat gesagt, dass wir bis jetzt noch keine Außerirdischen gefunden haben. Das liegt nicht daran, dass es sie nicht gibt, sondern dass wir bis jetzt eben nicht die Technik hatten, sie aufzuspüren.
Apropos Technik, in China kann man jetzt mit einer neuen App zwar keine Außerirdischen aufspüren, aber dafür Umweltsünder. Das wäre eine richtige Kehrtwende in der chinesischen Politik, oder?
Ja, genau. Die Regierung hat ja bis jetzt immer mehr davon gehalten, Umweltprobleme unter den Tisch zu kehren. Jetzt hat sie zusammen mit Fachleuten eine App entwickelt, mit der jeder Chinese Umweltsünden melden kann. Ein Foto, ein Video und der Ort reichen und eine Gruppe unabhängiger Umweltexperten schaut sich dann alles an.
Das klingt gut, wenn es denn in China unabhängige Umweltexperten gibt. Danke, Anne Tepper.
Wetter.
Am Alpenrand und im Nordosten Deutschlands kann es heute Abend noch letzte Schauer geben. In der Nacht ist es dann aber fast überall trocken. Das Wochenende wird so ähnlich wie heute. Im Norden gibt es viele Wolken und auch mal Schauer und es wird höchstens um die 16 Grad warm. Im Süden bleibt es trocken und die Sonne scheint bei Werten bis 26 Grad. So oder so wünsche ich ein schönes Wochenende. Das war das Update. Mein Name ist Matthias Wurms.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf deradiowissen.de.